Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Fein Dosiert.
Die Dosis macht das Wissen.
Der Podcast für die Jackentasche.
Neben mir sitzen Marco und Melli. Hallo ihr beiden.
Grüß dich Philipp.
Grüß dich. Ja, genau. Ich bin Philipp und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Aus den letzten Folgen waren noch ein paar Fragen offen und zwar hatten wir ja für die Folge Anaphylaxie und für unsere Sonderfolge Volle Dosis jeweils Taschenkarten erstellt und einige von euch haben sich gefragt, wo sie die denn genau finden können. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einen Download-Bereich auf unserer Homepage einrichten, in dem ihr all die Taschenkarten downloaden könnt. Ich denke, dass im Laufe der Zeit noch ein paar mehr dazukommen werden. Außerdem freuen wir uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir am 24. Oktober diesen Jahres bei der Now2Go Meets Foam Session mitmachen dürfen. Falls ihr das Format nicht kennt, auf now2go.de, einer Online-Plattform für medizinische und notfallmedizinische Lehrveranstaltungen, machen die Pin-Up-Docs gemeinsam mit den Notfallmedizinern und anderen aus der Foam-Szene, die einen Podcast machen oder eine Internetseite betreiben, einen Fortbildungstag, in dem es darum geht, Foam-Hacks aus den letzten Jahren aufzubereiten und die Relevanz für den Rettungsdienst darzustellen. Melli, Marco und ich sind auch dabei und wir freuen uns riesig, die Chance nutzen zu dürfen, um mit euch in Kontakt zu kommen und euch eben unsere Foam-Hacks mitteilen zu dürfen.
Da könnt ihr euch schon drauf freuen, da haben wir schon einiges vorbereitet und ich bin vor allen Dingen gespannt, was die anderen für Foam-Hacks zu bieten haben.
Ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. Aber vor allen Dingen, so tolle Gastgeber zu haben und die anderen Mitredner, die an dem Tag auch Vorträge halten, sind ja wirklich in der Foam-Szene absolut bekannte Namen. Falls ihr die erste Foam-Session oder die erste Now2Go Meets Foam-Session noch nicht gesehen habt, die im Mai diesen Jahres rauskam, habt ihr die Möglichkeit, die auf der Homepage der Pin-Up Docs nochmal nachzuschauen. Wir packen euch den Link zum Nachschauen in die Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen.
Super, Philipp, vielen Dank. Aber ich denke, jetzt ist mal genug mit Werbung in eigener Sache. Lass uns doch zurückkommen zum eigentlichen Thema der Folge.
Ja, und das Thema der heutigen Folge soll ja Stress sein, wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben. Bevor wir jetzt aber so richtig ins Thema einsteigen, glaube ich, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, was der Begriff Stress und der Begriff Stressor, den wir heute auch noch hören werden, überhaupt heißt und was sie bedeuten. Und bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, eine allgemeingültige Definition zu finden für diese Begriffe. Es gibt in unterschiedlichen Fachbereichen unterschiedliche Definitionen von dem Begriff. Ich glaube, am nächsten kommt für uns aber die Definition aus der Psychologie und die beschreibt Stress als einen Zustand, der irgendwie Ungleichgewicht beschreibt oder eine Irritation von einem normalen Zustand. Stress ist dabei eine ganz unspezifische Reaktion und ist auch subjektiv wahrgenommen bei jedem unterschiedlich. Das heißt, etwas, was mich jetzt stresst, wird den Marco wahrscheinlich eher nicht stressen.
Zum Beispiel die Suche nach dem nächsten Wortwitz.
Zum Beispiel, ja. Und gerade weil es so eine subjektive Wahrnehmung ist, die wir mit Stress verbinden, sind die Ressourcen, die jeder mitbringt, auch ganz entscheidend für die Bewertung von Stress. Also, das werden wir im späteren Verlauf nochmal hören. Ressourcen, die entweder vorhanden sind oder eben mangelnde Ressourcen, spielen eine ganz wichtige Rolle in der Bewertung von Stress. Der zweite Begriff, den wir definieren möchten, ist der Begriff Stressor. Was ist ein Stressor? Und ein Stressor kann man sich vorstellen als irgendein Ereignis oder ein Reiz, der eben Stress auslösen kann. Und auch Stressoren können ganz unterschiedlich sein. Wir können Stressoren haben, wie beispielsweise Lärm oder irgendwelche Konflikte, die wir mit jemandem anderen austragen. Oder Angst, die wir ganz intuitiv in uns tragen, egal in welcher Hinsicht. Lärm, Angst oder Konflikte, die irgendwie im Unterbewusstsein schwelen, das sind eher langfristige Stressoren. Es gibt aber auch kurzfristige Stressoren. Und ich glaube, die kennen wir im Rettungsdienst eher. Das wäre so die Anspannung vor dem nächsten Einsatz oder die Aufregung vor irgendeinem Ereignis, das bevorsteht.
So Stressoren müssen einem aber auch gar nicht bewusst sein. Die können vollkommen unterbewusst ablaufen.
Das stimmt, ja.
Was zum Beispiel auch zu sehen ist dann an der körperlichen Reaktion durch zum Beispiel die Katecholaminausschüttung, Adrenalin, Noradrenalin. Ich habe eine Sympathikussteigerung und da habe ich dann eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit, ich habe eine höhere Leistungsfähigkeit, zumindest kurzfristig.
Ich komme aber auch nicht so zur Ruhe. Das merkt man, wenn man Stress hat, dann schon diese Unruhe in einem, die einen so umtreibt.
Oder wenn man richtig Stress hatte, dann diese After-Action-Shakes, wo man dann so zittert, wenn sich das Adrenalin wieder abbaut.
Ja, das stimmt. Aber gehen wir mal von den Definitionen oder von den Begrifflichkeiten hin in die Praxis. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, was sind denn so Stressoren, die euch im Rettungsdienst begegnet sind? Wir wissen ja jetzt, was ein Stressor ist. Was für Stressoren habt ihr im Rettungsdienst denn schon so erlebt?
Also was mich zum Beispiel unglaublich gestresst hat oder immer noch stresst eigentlich, ist so ein klassischer fliegender Wechsel. Ich komme auf die Wache zum Dienst, ziehe mich um, habe noch keine Übergabe bekommen, habe das Auto noch nicht kontrollieren können und dann direkt den Einsatz, am besten gleich noch ein großer Einsatz oder was Herausforderndes und ich weiß einfach nicht, okay, ist das Auto vollständig, hätte ich noch was auffüllen müssen, ist Sauerstoff genug da? Das stresst mich unglaublich.
Kann ich verstehen, aber da hilft einfach früher zum Dienst kommen.
Du Arsch.
Also ich glaube, die Melanie kommt immer schon richtig pünktlich zum Dienst. Die kommt bestimmt eine halbe Stunde früher.
Ja, du hast recht. Das war gemein, sorry Melanie.
Mindestens, das sieht er ja im Dienst jetzt hier auch immer.
Ja.
Wer ist vor euch da? Ich bin vor euch da. Dankeschön.
Was mich allerdings immer stresst, ist, kennt ihr diesen Ton, wenn der Melder aufgeht, dieses Piepen vorher?
Dieser kurze Moment
bevor, also wenn der aufgeht.
Ja, furchtbar.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass das genau derselbe Ton ist wie bei einer großen Fastfood-Kette mit einem großen M, wenn da die Pommes fertig sind? Wenn da die Fritteuse geht, ist derselbe Ton. Und da ist mir aufgefallen, da ist bei mir subkortikal, geht da irgendwas los und dann kriege ich immer Stress, wenn da die Pommes fertig sind, weil ich so unterbewusst denke, da passiert was. Und dann immer entspannt, ich sitze ja beim goldenen M.
Aber du arbeitest doch nicht bei dieser Fastfood-Kette, oder? Wie oft bist du denn da?
Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
Okay, alles klar. Aber ich merke schon, ihr kennt solche Stressoren aus dem Rettungsdienst. Und wir haben gestern Abend, also habe ich noch ganz kurz eine Umfrage gemacht auf den sozialen Medien. Und die haben auch einige beantwortet und es kamen viele Rückmeldungen. Und zu der Umfrage, die wir gemacht haben, hat im Jahr 2013 Caro zum Kollegen eben auch sowas Ähnliches untersucht. Nämlich wie die Belastungen und der Stress auf der Wache bei Feuerwehr- und Rettungsdienstpersonal ist. Und da konnte man einiges zusammentragen. Ich habe das so ein bisschen gegliedert in verschiedene Zeitabschnitte des Arbeitsalltags. Und zwar wäre das einmal bei der Alarmierung, dann am Einsatzort und dann nach dem Einsatz. Und dann gibt es noch weitere Stressoren wie Berufs- oder Organisationsstressoren zum Beispiel. Und ich würde einfach mal ein paar zusammentragen, die jetzt so aus dem Brainstorming in den sozialen Medien rauskamen und die aber auch schon in anderen Texten beschrieben wurden.
Na dann hau raus.
Also bei Alarmierung ist ganz oft genannt worden die Anspannung und Hektik, die auch du gerade schon genannt hast, Marco. Dann diese Ungewissheit, wo geht's hin, was erwartet mich? Und einige haben auch gesagt, die Kompetenz vom Kollegen beziehungsweise so die Teamarbeit, die vielleicht nicht ganz so sitzt und man das in vorherigen Einsätzen gemerkt hat, wenn dann der nächste Einsatz kommt, dann kann das schon zu Stress führen, wenn man weiß, okay, man muss jetzt mit dem gleichen Teamkollegen oder mit der Teamkollegin zum nächsten Einsatz, der vielleicht ja eine Situation bietet, die sowieso selten vorkommt. Das ist nämlich ein weiterer Punkt, nämlich Extremsituationen und seltene Notfallbilder, wie beispielsweise pädiatrische Notfälle, die einfach nicht oft vorkommen und deswegen einfach schon bei der Alarmierung ein hohes Stresslevel generieren. Zwei weitere Stressoren, die noch genannt wurden, waren zum einen der Umgang mit Angehörigen, die im Einsatz einfach neben einem stehen, die viel von einem abverlangen und den Notfalleinsatz mit dem Patienten im Mittelpunkt also nochmal zusätzlich stressig machen können. Und gerade so an den Ende vom Einsatz gedacht, die Übergabe in der Klinik oder das Anmelden der Klinik, was häufig zu Stress führen kann.
Und über alles gedacht, da gibt es auch, wie du gesagt hast, so Berufs- und Organisationsstressoren. Ne? Ein Stressor kann zum Beispiel sein, die zunehmende Anzahl an Bagatelleinsätzen. Oder was mich persönlich immer gestresst hat, ne, ich möchte am Wochenende vielleicht dann auf eine Grillparty, die geht dann um 19 Uhr los und um 18.30 Uhr kommt dann irgendwie noch ein Einsatz und dann komme ich irgendwie viel zu spät, das stresst mich immer.
Immer. Der Einsatz kommt immer.
Echt so.
Ja, wie wir festgestellt haben, ist Stress ein ganz, ganz weitläufiges Thema und irgendwie schwierig zu greifen. Und deswegen möchte ich versuchen, euch mit einem Modell dieses Thema Stress nochmal näher zu bringen. Und ich habe ein praktisches Beispiel mitgebracht, das ich euch kurz vorstellen möchte und anhand dessen das Stressmodell von Lazarus, das transaktionale Stressmodell, eben kurz erläutern möchte. Ein frischer Notfallsanitäter fährt einen Nachtdienst zusammen mit einem RS, einem Rettungssanitäter, der erst seit kurzem in dem Rettungsdienstbereich arbeitet. Die beiden treffen zusammen, beginnen die Schicht ganz normal und der Notfallsanitäter sagt aber, hey du, ich bin irgendwie gerade eben erst angerufen worden, ich musste einspringen, ich bin auch noch total müde und irgendwie geht es mir doch nicht so gut, aber der Rettungswagen muss ja laufen und deswegen fahren wir heute die Nacht zusammen. Er kommt also abgehetzt auf der Wache an und auch der Rettungssanitäter sagt, das ist irgendwie erst einer seiner ersten Dienste und er fühlt sich noch nicht ganz so sicher, was die Straßenkunde angeht und auch das Material. Kennt er noch nicht ganz genau im Rettungswagen. Wie es kommen muss in so einem Dienst, fahren die beiden bis 12 Uhr ungefähr 6 oder 7 Einsätze. Dann wird es mal kurz ruhiger, aber kurz nach 2 geht der Melder und Das Einsatzstichwort heißt Kinderreanimation, das auf dem Melder steht. Und jetzt denkt sich natürlich der Notfallsanitäter in seinem Halbschlaf, in dem er zum Auto läuft, alles Mögliche. Er hat auf jeden Fall eine stressige Situation, wie ich sagen würde, und es geht ihm einiges durch den Kopf. Der Rettungssanitäter äußert auf der Anfahrt auch nochmal Unsicherheiten im Ablauf. Wie funktioniert denn so eine Reanimation? Wie kann ich mir das vorstellen? Können wir das nochmal gemeinsam durchgehen? Und der Notfallsanitäter ist aber eigentlich auch selbst damit beschäftigt, nochmal die wichtigsten Dosierungen und die Änderungen im Reanimationsablauf bei Kindern durchzugehen. So viel mal zu dem Szenario. Ich denke, man kann sich das vorstellen. Und jetzt fangen wir an und steigen dieses Stressmodell ein. Als allererstes betrachtet dieses Stressmodell nach Lazarus die Stressoren und Reize in einem persönlichen Umfeld, die auf jemanden einwirken. Und da haben wir ganz viele verschiedene in diesem Szenario, nämlich einmal der Nachtdienst, der, wie wir vorhin gesagt haben, mit ungünstigen Dienstzeiten schon mal Stressor sein kann. Dann der neue Einstieg in den Beruf für den Notfallsanitäter, der frisch von der Schule kommt, und der Rettungssanitäter, der frisch im Kreisverband arbeitet, in dem Rettungsdienstbereich und vielleicht die Straßenverhältnisse oder die Umgebung noch nicht so gut kennt und auch sich es mit dem Material noch nicht so gut auskennt.
Und der kurzfristige Anruf.
Der kurzfristige Anruf, sehr gut, Marco, genau. Dann, wenn wir uns den Dienst anschauen, die hohe Einsatzbelastung, die Hälfte vom Dienst bis 12 Uhr, schon 6 oder 7 Einsätze gehabt und dann um 2:30 Uhr in der Nacht dieser kritische Notfall Kinderreanimation, der da gemeldet ist.
Das heißt, ein Einsatzbild, mit dem ich mich nicht so gut auskenne im Zweifel?
Absolut, ja, genau. Das, wie wir vorhin schon gesagt haben, sowieso nochmal eine Extremsituation darstellt und als weiterer Stressor in dieses Szenario jetzt hier reinpasst. Dann, wenn wir uns die Stressoren anschauen, geht es darum, die zu filtern, diese Informationen einmal zu selektieren, welche Informationen bzw. welche Reize stressen mich jetzt und welche kann ich ausblenden. Ich glaube, die wir gerade genannt haben, das sind auf jeden Fall die Stressoren, die für den Notfallsanitäter, aber auch für den Rettungssanitäter in der Situation auf jeden Fall präsent sind. Weiter geht es im Stressmodell noch Lazarus mit den primären Bewertungen der Situation. Die Situation haben wir gerade geschildert und es gibt 3 Stufen der Bewertung, die wir jetzt hier vornehmen können. Zum einen wäre das die Stufe von positiver Wahrnehmung. Ich glaube aber, dass wir, so wie gerade beschrieben, die Stressoren auf jeden Fall nicht als positiv auslegen können. Die zweite Stufe wäre irrelevante Faktoren oder die irrelevante Wahrnehmung. Aber ich glaube auch, wir können hier nicht von irrelevanten Faktoren sprechen, da das natürlich unser Job ist und da wir als Notfallrettungsmittel zu dem Einsatz gerufen werden und jetzt da eben unser Bestes tun müssen. Am ehesten passt hier, glaube ich, die dritte Stufe, und zwar ist es die Wahrnehmung, dass die Situation eher gefährlich bzw. bedrohlich oder herausfordernd wahrgenommen wird. Und wenn wir in diesem dreistufigen Modell die Reize und die Wahrnehmung nicht als positiv oder irrelevant, sondern als gefährlich einstufen, dann gehen wir in den Schritt der sekundären Bewertung. Und hier müssen wir jetzt abklären, ob die Ressourcen, die wir haben, die wir mitbringen als Team, aber auch jeder für sich individuell, ob die ausreichen, um die Situation bewältigen zu können. Wenn die Ressourcen ausreichen, wenn ich das nötige Fachwissen habe, wenn das Training immer wieder gut war, wenn ich gerade vielleicht kürzlich erst den Kinder- oder Neugeborenen-Algorithmus trainiert habe in der Reanimation, dann sind meine Ressourcen vielleicht ausreichend da. Oder wenn die Tageszeit eine andere wäre und das wäre irgendwie gerade kurz nach Dienstbeginn an einem Freitagmorgen. Aber ich glaube, hier sprechen wir eher von mangelnden Ressourcen. Das heißt, wie gerade oben schon die Stressoren beschrieben, ist es eben so, dass wir nicht voll leistungsfähig sind nachts um 2:30, dass wir vielleicht nochmal nachdenken müssen darüber, welche Algorithmen, welche Dosierungen passen jetzt in dem Notfallbild. Und sobald wir von mangelnden Ressourcen sprechen, dann haben wir die Situation, dass Stress entsteht. Kurz zusammengefasst haben wir also immer einen Reiz oder einen Stressor, der natürlich durch unser persönliches Umfeld bedingt ist. Die primäre Bewertung, ob der Stress oder der Stressor als positiv, irrelevant oder gefährlich, bedrohlich wahrgenommen wird. Und in der sekundären Bewertung geht es um die Abwägung der Ressourcen. Habe ich ausreichend Ressourcen oder fehlen mir die Ressourcen, um die Situation zu bewältigen? Und dann entsteht Stress.
Also was, wenn jetzt in unserem Beispiel von dem frischen Notfallsanitäter und seinem RS ausreichende Ressourcen, um hier keinen Stress entstehen zu lassen?
Also ich glaube, so eine Notfallmeldung, die produziert bei jedem Stress. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, eine Kinderreanimation, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, ist auf jeden Fall immer stressig. Ausreichende Ressourcen könnten aber beispielsweise sein, ein geschultes Team, ein Team, das gut zusammenarbeiten kann, die Kommunikation, die abgestimmt ist untereinander, das Wissen über das Material, was es wo verlastet, das Bewusstsein für die Dosierungen und für die genauen Abläufe und das Wissen, dass jemand hinter mir steht, das vielleicht Support schon mit auf der Anfahrt ist und ich nicht erstmal alleine in der Situation stehe.
Ah ja, idealerweise wäre ja vielleicht noch ein Kindernotarzt mit unterwegs.
Ganz genau, Kindernotarzt oder ein Inkubator-Team, das schon auf dem Weg zur Einsatzstelle ist.
Okay, und wenn ich jetzt aber dann nicht genügend ausreichende Ressourcen habe, also mir Ressourcen fehlen, dann entsteht ja Stress. Und wenn ich jetzt über lange Zeit Stress habe, dann macht es was mit mir. Und Melanie hat dazu was vorbereitet.
Ja, richtig. Also wie wir jetzt gehört haben, können im Dienstalltag ständig und stetig Stressmomente entstehen und auftreten. Manchmal resultieren daraus bleibende und krankmachende Eindrücke. Diese können zum einen durch den Alltag entstehen, aber auch eventuell aus dem einen Einsatz. Dauerhafte Überbelastung im Alltag oder im Dienstalltag besser gesagt, das klassische nicht mehr abschalten können, auch nach Feierabend am Wochenende, kann in einem sogenannten Burnout enden. Nach der ICD-10 ist es mittlerweile so, dass es zu den Problemen mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung zählt. Ein Burnout ist eine Erschöpfung durch ständige Unruhe, durch Anspannung, durch dieses nicht mehr abschalten können, immer erreichbar, vielleicht auch im Privaten weiterhin mit dem Dienst verknüpft zu sein. Das heißt, ich übernehme in der Freizeit weitere Dienste, ich engagiere mich ehrenamtlich, also ich habe immer mit dem Beruf zu tun. Auch das kann ein Beginn von einem Burnout darstellen.
Es kann ja aber auch sein, dass Privates und Berufliches zusammenkommt, wenn ich privat schon immer unter Strom stehe, weil ich irgendwie in der Familie, im Privatleben Ärger habe und dann noch der Beruf stressig ist, dann addiert sich das ja auch bestimmt.
Ja, ich habe definitiv einen schleichenden Prozess. Also ich habe nicht jetzt einen Burnout, sondern das Ganze beginnt zunehmend. Und wie du schon gesagt hast, auch als Beispiel, ich habe zum Beispiel einen pflegebedürftigen Angehörigen, den ich zu meinem 100% Beruf noch pflegen muss nach Feierabend. Auch das kann natürlich noch dazu beitragen. Ich habe eine hohe Belastung im Dienstalltag. Ich habe vielleicht auch eine permanente Unzufriedenheit aufgrund von, Marco, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, mit den Bagatelleinsätzen. Mhm, ja. Auch das kann dazu führen, ständiger Zeitdruck. Ich bin auf einer hochfrequentierten Wache. Ich fahre meine 12, 13 Stunden einfach durch. Das dauerhaft, auch das ist einfach ein Punkt, wo ich nicht mehr abschalten kann. Mhm. Schauen wir uns mal das Burnout an. Das Ganze verläuft in drei Phasen. Ich habe zu Beginn eine extreme Aktivität. Ich habe das Arbeiten auf Hochleistung, immer 150% geben und zeitgleich aber eine innere Unzufriedenheit, die auch permanent zunimmt. Mit dem Übergang in Phase 2 haben wir einen Rückzug, der beginnt sowohl aus dem privaten Bereich als auch aus dem dienstlichen Bereich eventuell. Ich habe die Leistungsfähigkeit, die vorher extrem hoch war, nimmt weiter ab und vor allem das Ganze ist jetzt auch für mein Umfeld sichtbar, dass irgendwas nicht stimmt. Am Schluss oder die klassische Phase, die man dann das eigentliche Burnout nennt, ist Phase 3. Ich habe eine innere Leere, ich habe eine massive starke Erschöpfung, ich habe den Verlust der Lebenslust, der Fröhlichkeit, ich werde sehr passiv und das ist eigentlich dann dieser Bereich, den man als Burnout bezeichnet.
Na, gerade die Phase 3 klingt ja schon nach einem schwerwiegenden Krankheitsbild. Kann sowas eigentlich auch aus so einem Einsatz oder einer kurzen Situation resultieren?
Nein, es ist eher eine langfristige Krankheit, die sich ständig und stetig aufbaut. Habe ich einen Einsatz oder einen Moment, den ich nicht vergessen kann, dann sprechen wir eher von einer akuten Belastungsreaktion oder dann weiterführend von einer posttraumatischen Belastungsreaktion. Schauen wir uns mal kurz die akute Belastungsreaktion an. Diese wird definiert als eine stunden- bis tagelange Reaktion auf seelische, körperliche Belastung, also auf eine Momentaufnahme. Und daraus resultieren dann ein Zustand der Betäubung, der vielleicht auch, ich befinde mich in einer Art Schwebezustand. Diese Störung klingt eigentlich in der Regel nach einigen Stunden, spätestens mit dem nächsten Tag, wieder ab. Solche Reaktionen treten meistens innerhalb von Minuten nach diesem Ereignis auf. Also jetzt, wenn ich wieder auf den Rettungsdienst zurückgehe, könnte das sein, klassisch vielleicht ein Verkehrsunfall, eine, wie wir vorhin schon hatten, die Reanimation, Kinderreanimation, jetzt ist die erfolglos. Auch das kann eine Belastungsreaktion auslösen. Und hier habe ich dann wirklich die Bilder, vielleicht auch Gerüche, ich nehme Geräusche unbewusst auch wahr und diese triggern mich dann eben innerhalb der nächsten Minuten, Stunden, in der Nacht vielleicht auch. Ich wache nachts auf und sehe, höre, rieche irgendetwas aus diesem Einsatz und dann spreche ich von einer akuten Belastungsreaktion.
Und muss ich dann schon zum Psychologen gehen oder?
Nein. Also zuerst mal noch ganz kurz auf die Symptome, was so klassische Symptome dafür sind. Okay. Wäre ein eingeengtes Bewusstsein, eine vielleicht auch Überaktivität, ein sozialer Rückzug für kurze Zeit. Wenn dieser Zustand nach einigen Stunden bis maximal 3 bis 4 Tage zu Ende ist und ich nicht mehr nachts aufwache, ich nicht mehr diese Symptome habe, dann muss ich auch nicht zwingend zum Psychologen. Also dann ist es eigentlich auch für mich selber in meiner eigenen Psyche wieder abgearbeitet, abgeschlossen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe mit diesem Einsatz abgeschlossen, dann sollte daraus auch nichts Schwerwiegenderes mehr resultieren. Ich kann natürlich auch vegetative Symptome haben in dem Zeitraum, wie zum Beispiel extremes Schwitzen, Angstzustände. Ich kann eine Tachykardie entwickeln, wie wir es vorhin schon hatten, die klassischen Symptome. Und ich glaube, wenn sich jeder mal die letzten Dienstjahre zurückerinnert und sich die Symptome nochmal ins Gedächtnis ruft, kommt bestimmt bei dem einen oder anderen so das Aha-Erlebnis, dass eine spontane und kurzfristige Belastungsreaktion bestimmt schon einmal vorkam.
Ja, bei mir auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich da auf jeden Fall auch an einige Situationen erinnern.
Ja. Also mich hat es auch schon das ein oder andere Mal erwischt. Und ich denke auch, also es ist wichtig, nochmal da vielleicht zu sagen, dass es keine Schande ist und dass es auch wichtig ist, sich das einzugestehen und vielleicht auch wirklich mit Kollegen, die einem am Herzen liegen, dem man vertraut, auch drüber zu sprechen, wenn es soweit ist.
Das finde ich auch gut, dass du es nochmal sagst, Melli, genau. Also das ist überhaupt kein Eingeständnis von Schwäche, sondern ich glaube, man muss über Stress und die Reaktionen, die da hervorgerufen werden, offen reden und wir wollen euch dazu animieren, einfach das auch mit Kolleginnen und Kollegen offen zu leben. Marco wird später noch was zu den Coping-Strategien sagen, aber auch wenn ihr sagt, das ist so festgefahren, dann wendet euch gerne an Spezialistinnen und Spezialisten in diesem Thema.
Ja, eine andere Belastungsreaktion ist die posttraumatische Belastung. Die ist nochmal ein Ticken krasser, kann man eigentlich sagen. Und zwar, was ist der Unterschied dazu? Wir hatten ja die Belastungsreaktion eben, die innerhalb von kürzester Zeit stattfindet und dann auch wieder endet. Bei der PTBS, bei der posttraumatischen Belastungsreaktion, haben wir auch hier wieder als Auslöser eine extreme Bedrohungssituation, eine außergewöhnliche Situation. Man hört es immer wieder im Rahmen von Auslandseinsätzen bei Soldaten zum Beispiel, ist es immer wieder im Tenor, aber auch Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Krankenhaus. Auch hier kann es immer wieder vorkommen, dass eben diese PTBS auftritt. Das Ganze ist im Unterschied zu der Belastungsreaktion, ist es, dass die Symptome meistens erst verzögert auftreten. Also das heißt innerhalb von Wochen bis Monate, vielleicht auch Jahre, dass diese Symptome oder dass auch die Erinnerungen wieder zurückkommen. Ich habe eine verzögerte Reaktion eben auf eine extreme Bedrohung, die stattgefunden hat in meinem Leben. Wie zum Beispiel jetzt wieder ein schwerer Unfall, die Reanimation oder Sonstiges, was eben bei uns im Alltag öfters vorkommt, im Dienstalltag. Und ich habe hier die als wichtigste Symptome wiederholte und unausweichliche Erinnerungen an dieses Ereignis. Ich habe einen emotionalen und sozialen Rückzug sowie eine vegetative Übererregbarkeit. Das sind mögliche Symptome dafür. Ein sogenannter Auslöser kann man auch beschreiben als ein Ereignis, das eigentlich bei quasi jedem Menschen eine tiefe Verstörung hervorrufen würde. Als Symptome weiterführend oder auch als Merkmal vielleicht für mich selber, wenn es mich vielleicht betrifft, ist eben das wiederholte Erleben des Traumas. Ich habe unter Umständen Albträume, ich wache auf, nass, geschwitzt, ich habe Gerüche, die plötzlich, wenn ich sie rieche, erinnern Sie mich wieder, ich habe sogenannte Flashbacks dann oder Geräusche auch, die damals stattgefunden haben, die ich irgendwie in meinem Unterbewusstsein damit verbinde. Auch das kann solche sogenannten Flashbacks auslösen, dass ich plötzlich wieder in exakt dieser Situation bin und auch in so einer Art Parallelwelt sein kann dann. Der soziale Rückzug, auch das ist ein häufiges Problem bei diesen Patienten, dass ich mich von meiner Familie distanziere, von Freunden distanziere, ständig Ausreden finde, mich nicht mit ihnen treffen zu müssen, ich mich vielleicht auch im Dienst von meinen Kollegen distanziere, nur noch alleine bleibe. Ich habe eine Schreckhaftigkeit, vielleicht auch das ist möglich, dass ich vor Kleinigkeiten immer zusammenzucke. Schlaflosigkeit, auch das ist möglich, dass die Patienten unter Umständen wirklich Tage oder Nächte lang wach liegen und nicht zur Ruhe kommen, auch zur inneren Ruhe kommen vor allem. Dadurch natürlich weiterführend extrem gereizt sein können. Und weiterführend noch ist eben, dass diese Patienten dann empfänglich oder sehr empfänglich sind für weitere psychische Störungen. Die weiteren sogenannten Folgestörungen können natürlich dann auch Depressionen sein, es können Angst- und Panikstörungen auftreten, es können Suchterkrankungen daraus resultieren, also eine Alkoholsucht oder dann auch harte Drogen. Und diese sind dann auch therapiebedürftig durch Fachpersonal.
Danke, Millie, für den Überblick über die verschiedenen Belastungsreaktionen und Störungen, die aus Stress resultieren können. Und du hast es gerade nochmal angesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn ihr bei euch selbst oder auch bei Kolleginnen und Kollegen sowas erkennt, solche Symptome oder Verhaltensänderungen, dass ihr euch dann professionelle Hilfe sucht, sei es beim Hausarzt oder bei einem Ansprechpartner in eurem Betrieb, beispielsweise die PSNV oder ein Kriseninterventionsteam. Abschließend ist aber nochmal ganz klar zu sagen, wenn die Anzeichen für eine PTBS da sind, dann ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Das heißt nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen oder im Betrieb den Vorgesetzten darauf hinzuweisen, sondern wirklich aktiv auf die Suche nach Hilfe zu gehen. Denn wie Melli es gerade schon ausgeführt hat, das ist wirklich eine Erkrankung, mit der wir nicht spaßen dürfen und die sehr gefährlich werden kann.
Danke euch beiden für den Überblick bis hierhin. Und dem geneigten Hörer, dem fällt auf, dass an dieser Stelle jetzt die Notfallspritze kommen würde. Sowas wie Burnout, ABR oder PTBS lässt sich aber leider nicht durch eine Spritze therapieren. Es sei denn, ich nehme irgendwelche Drogen, aber das kann ja auch keine richtige Lösung sein.
Absolut nicht.
Und deswegen habe ich mir dieses Mal als Notfallspritze verschiedene Coping-Strategien angeschaut. Coping, das kommt aus dem Englischen und das steht für mit was zurechtkommen oder was hinkriegen. Und da gibt es unterschiedliche Strategien, wie ich verhindern kann, dass Stress entsteht oder wenn Stress entstanden ist, wie ich dann den Stress bewältigen kann. Wie der Philipp uns schon erklärt hat, gibt es im Modell nach Lazarus verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass am Ende Stress entsteht. Und nicht nur der Lazarus, sondern auch der Professor Dr. Kaluza hat sich mit Stress beschäftigt. Der forscht seit über 30 Jahren zum Thema Stress und Stressbewältigung und der hat zu jedem Abschnitt in diesem Lazarus-Modell verschiedene Kompetenzen identifiziert, mit denen man hier verhindern kann, dass es am Ende zu Stress kommt, beziehungsweise dass wir am Ende gut mit dem Stress umgehen können. Und das würde ich euch gerne einmal vorstellen.
Okay.
Als erstes ist im Lazarus-Modell diese externen Reize und die Stressoren. Und denen begegnet der Professor Dr. Kaluza, indem er eine instrumentelle Stresskompetenz dem entgegenstellt. Instrumentell bedeutet hier, dass man von vornherein verhindert, dass überhaupt der Stress an mich rankommt. Und das kann man über verschiedene Wege machen. Also eine Möglichkeit wäre ganz drastisch, wenn mich Rettungsdienst stresst, dann muss ich raus aus dem Rettungsdienst. Also ein krasser Cut, Jobwechsel.
Wenn ich aber im Rettungsdienst bleiben möchte und ich sage, der Job liegt mir.
Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe zu ändern. Ne? Zum Beispiel, wenn ich in Melanies Fall einfach ein bisschen früher komme, um das Auto zu checken. Oder wenn mich besondere Einsätze oder mangelndes Fachwissen stressen, dann können auch der Erwerb zusätzlicher Kompetenzen, wie zum Beispiel, dass ich einen Notfallkurs, Kindernotfallkurs oder sowas mache, auch das kann mir dann Stress im Vorfeld nehmen und verhindern, dass Stressoren an mich rankommen.
Das ist eine gute Idee, ja.
Hat es nicht geklappt, dann werden ja beim Lazarus die Stressoren bewertet und da hilft mir eine mentale Stresskompetenz. Das heißt, grob gesagt, wie ist überhaupt meine Sicht, meine Einstellung dem Stressor gegenüber? Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass uns zum Beispiel stressen kann, dass es viele Bagatelleinsätze gibt. Wenn ich jetzt hier aber die Sicht auf den Stressor ändere und zum Beispiel sage, meine Aufgabe als Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin ist es nicht nur, den Patienten zu versorgen, dem gerade ein Bein fehlt oder der super schweren Autounfall hatte, sondern meine Aufgabe ist es auch, den Bürger und die Bürgerin zu beraten und ihm Hilfestellung zu geben, wenn er nachts um 3 anruft und Bauchweh hat, wo er sich denn dann hinwenden kann, dann empfinde ich das nicht mehr als Stress und der Stress kommt nicht mehr bei mir an. Konnten wir jetzt in der mentalen Bewertung der Situation, in der primären und sekundären, diesen Stressor nicht abwenden und haben wir trotzdem mangelnde Ressourcen oder zusätzlich noch mangelnde Ressourcen, dann entsteht ja Stress und jetzt bleibt nur noch eins, nämlich den Stress irgendwie loszuwerden. Und da gibt es die regenerative Stresskompetenz. Die sorgt dafür, dass Stress, der einmal entstanden ist, wieder abgebaut werden kann. Und das ist auch wieder hoch individuell. Da gibt es zum Beispiel den Klassiker Sport. Also ich gehe laufen, ich gehe Fahrrad fahren, manche kochen gerne, andere treffen sich gerne mit Freunden und unterhalten sich mit ihrem Partner, ihrer Partnerin über die Arbeit. Andere verbringen gerne Zeit mit ihrer Familie oder wieder andere genießen es einfach mal, nach einem Dienst ausreichend ausschlafen zu können. All diese Sachen sorgen dafür, dass Stress, der einmal entstanden ist, auch wieder abgebaut wird und ich am nächsten Tag oder in dem nächsten Schichtumlauf entspannt wieder in den Dienst starten kann.
Danke, Marco, für die Vorstellung von den verschiedenen Methoden, die ja aber eher langfristig sind, beziehungsweise die wir gut nach dem Dienst anwenden können. Wenn es im Dienst mal stressig wird, dann habe ich eine ganz gute Methode für mich entdeckt. Und zwar ist das einfach so ein taktisches Atmen, würde ich es nennen. Wir atmen ganz bewusst 4 Sekunden ein, halten dann unsere Atmung, atmen bewusst nochmal 4 Sekunden aus und halten auch dann die Atmung nochmal 4 Sekunden. Man nennt das auch Box Breathing zum Beispiel. Und das ist einfach so eine Methode, wenn ich jetzt gerade richtig angespannt bin, wenn ich richtig gestresst bin, mich kurz zu besinnen, kurz zu resetten und dann wieder mit frischer Energie und neuem Elan weitermachen kann.
Das kommt auch in der Folge von Scrubs vor.
Echt?
Wo JD immer voll ausrastet und er sich fragt, wie Elliot so cool bleiben kann. Dann verrät sie ihm den Trick. Sie atmet einfach.
Sehr gut. Ich habe dazu neulich einen Text gelesen, ich packe den einfach mit in die Bibliothek, wenn ihr dann noch weiter was dazu lesen möchtet. Und wir machen weiter mit einem Zitat von Marco, habe ich gesehen, da steht ein ganz schönes Zitat auf dem Skript.
Ja, das habe ich mir rausgesucht, weil ich finde, dass es dieses ganze Thema Stressvermeidung sehr gut zusammenfasst. Das Zitat ist von dem Philosophen Reinhard Niebuhr, der ist schon ein bisschen länger tot, aber der hat gesagt, Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ich würde sagen, mit dem Zitat können wir einen Deckel drauf machen auf das Thema. War wirklich komplex. Wir haben es aus vielen verschiedenen Richtungen betrachtet und ich bin gespannt auf die Lessons learned gleich. Aber zuerst noch kurz der Blick in die Bibliothek. Ich hatte vorhin schon den Artikel genannt, in dem es um das Performing Under Stress geht. Den packen wir euch natürlich rein. Als Melli von der PTBS erzählt hat, ist mir ein Artikel ins Gedächtnis gekommen. Da geht es um die PTBS bei einem sehr schlimmen Ereignis, an das sich, glaube ich, alle erinnern können. Und zwar waren das die Anschläge vom 11. September. Da ging es darum, sie haben geschaut, wie haben denn die Einsatzkräfte an diesem Tag, an dieser Einsatzstelle mit PTBS zu kämpfen gehabt und wie hat die sich im Laufe der Jahre entwickelt. Also gerade so die langfristige Betrachtung dieser Krankheit. Finde ich ganz spannend. Packen wir euch auch rein. Wenn euch das interessiert, werft da gerne einen Blick rein und gebt uns Feedback, falls auch ihr noch Literatur zu dem Thema habt. Wir sind da immer offen für Vorschläge.
Ja, danke dir für das Raussuchen von diesen Studien. Wenn ihr noch richtig wissenschaftlich.
Ja, das ist ja auch unser Anspruch ein bisschen.
Ja, hast du recht. Und unser Anspruch ist auch, dass wir am Ende nochmal die Punchlines zusammenfassen.
Sehr richtig, ja. Und dann fange ich direkt damit an. Am Anfang haben wir uns darüber unterhalten, was ist Stress überhaupt, was sind Stressoren und wir haben betrachtet, welche Stressoren wir denn im Rettungsdienstumfeld so erleben. Ich glaube, das ist ganz gut, sich das bewusst zu machen, weil man dadurch vielleicht auch gewisse Stressoren eliminieren kann oder, wenn wir sie kennen, bewusst zu umgehen oder da zu handeln. Dann haben wir uns an einem Beispiel das Stressmodell von Lazarus angeguckt. Da ging es um die Reize und Stressoren im persönlichen Umfeld, wie wir die Informationen dann filtern und selektieren und dann die beiden Bewertungsstufen durchmachen. Nämlich zum einen, ob diese Wahrnehmung für uns positiv oder gefährlich ist und zum zweiten, ob diese Gefahr, die durch den Stressor ausgeht, mit unseren Ressourcen bewältigt werden kann und wir den Stress abwenden können oder ob die Ressourcen nicht ausreichen und ob wir durch mangelnde Ressourcen dann Stress haben und, wie gesagt, stressige Situationen entstehen können.
Weiter ging es um verschiedene Krankheitsbilder zu diesem Thema. Da hatten wir zum einen aufgrund einer dauerhaften Überbelastung im Alltag und oder im Dienstalltag das klassische nicht mehr abschalten können. Das sogenannte Burnout, was ja mittlerweile im ICD-10 einkategorisiert wurde. Hier hatten wir die 3 Phasen, wie so ein Burnout verläuft. Und dass eben die Depression daraus resultieren kann. Weiter ging es dann um diesen einen Moment, den man nicht vergessen kann. Die psychische Traumatisierung, beginnend mit der Belastungsreaktion, die kurzzeitig und kurzweilig ist. und nach wenigen Stunden bis zu einem Tag ungefähr wieder beendet ist oder abgeschlossen ist, besser gesagt. Und weitergehend hatten wir die posttraumatische Belastungsreaktion als, glaube ich, schwerwiegendste psychische Traumatisierung, die verzögert stattfindet, also nach Wochen bis Monaten oder Jahren auftreten kann. Und unterstrichen, dass eine sich medizinische oder fachliche Hilfe zu holen eben keine Form von Schwäche ist, sondern eher eine Form von Stärke zeigt.
Okay, und dann hatten wir uns angeschaut, wie wir verhindern können, dass Stress uns krank macht, dass Stress an uns überhaupt erst rankommt und damit unsere Leistungsfähigkeit senkt. Da gab es einmal die instrumentelle Stresskompetenz, das heißt den Stressor umgehen oder verhindern oder verändern. Die mentale Stresskompetenz, das heißt die Sicht auf den Stressor ändern und eine andere Gedankenposition einnehmen. Und zum Schluss die regenerative Stresskompetenz, das heißt sowas wie Sport, mit Freunden was machen und zu verhindern, dass der Stress mich krank macht.
Okay, vielen Dank Marco und Melli für die Zusammenfassung. Abschließend möchte ich euch nochmal ganz kurz daran erinnern, dass wir am 24. Oktober auf Now2Go meets Foam zu sehen sind und zu hören sind. Wir sind gespannt auf alle anderen Vorträge und ich glaube, ihr könnt auch ein bisschen gespannt darauf sein, was wir vorbereitet haben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback auf allen gängigen Kanälen, Social Media, auf unserer Homepage, auf der ihr übrigens auch die Shownotes findet, die relativ
lang
geworden sind.
Dieses Mal auch wieder sehr schöne Grafiken beinhalten.
Und wunderschöne Grafiken beinhalten. Da hast du recht, Marco.
Und ich denke, da kommt bestimmt auch wieder was auf Insta dazu.
Das kann passieren.
Super. Melli und Marco, vielen Dank für eure Zeit, gerade in so einer stressigen Woche irgendwie, die wir auch hinter uns hatten, passend zum Thema.
Ja.
Und wie immer zum Abschluss würde ich sagen, die Dosis macht das Wissen.
Egal wann.
Egal wo.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Soll ich euch eine Mohnköpfe mitbringen?
Oh ja, voll gerne.
Sehr, sehr gerne. Danke, Flo.
Super, dass der Flo die mitgebracht hat, ja.
Flo, Beste.